Kunstradio. Radiokunst.
Guten Abend, beim Kunstradio begrüßt Sie Heidi Grundmann. Heute stellen wir Ihnen die Stimme einer österreichischen Autorin in verschiedenen Rollen vor. Einmal in der Rolle der für diese Sendung Interviewten, dann in der Rolle der aus ihrem neuesten Buch, dem Prosaband Briefe ohne Gesicht, lesenden Schriftstellerin und zum dritten und vor allem als Stimme in ihrem erst vor kurzem fertiggestellten Radiostück Faltungen, Schritte, Einschnitte oder Manifestationen einer Verletzung. Bei der Autorin, von der die Rede ist und deren verschiedene Redeweisen Sie heute hören werden, handelt es sich um Petra Gangelbauer, die zwar zurückgezogen auf dem steirischen Lande lebt, aber trotzdem, besonders im Rahmen der Grazer Autorenversammlung, immer wieder sehr aktiv in der österreichischen und Wiener Literaturszene auftritt. Faltungen, Schritte, Einschnitte oder Manifestationen einer Verletzung ist das erste Stück, das Petra Gangelbauer für das Kunstradio produziert hat, aber alles andere als ein Fremdkörper in ihrem Werk.
Es ist so, dass dies das erste Hörstück dieser Art ist. Ich habe vorher Funkerzählungen und Hörspiele im traditionellen Sinn geschrieben. Das ist das erste Hörstück, das eher experimentell arbeitet. Ich kann eines sagen, ich glaube, dass es einen roten Faden durch meine gesamte literarische Arbeit gibt. Zumindest also seit dem zweiten Lyrikband zusammenzuraffen wäre also nichts. Dass sich also dieser experimentelle Faden auf jeden Fall einmal durchzieht. Dieser Versuch, Sprache nicht unhinterfragt wirken zu lassen, sondern zusätzlich zu einer inhaltlichen Komponente auch eine zweite reflexive Komponente einzuziehen, die hier im Hörstück eben abgesichert ist durch die Reflexionen der Autorin, die aber sonst in meinen Gedichten oder in meiner Prosa einfach auch durch die Sprache selbst sich darstellt. Das heißt, die Sprache vertraut sich selbst nicht, sie ist ein hierarchisches System, sie wird ja auch als Machtinstrument verwendet und ich glaube, die Aufgabe der Literatur ist, diese Sprache nicht unhinterfragt zu verwenden und zu verwerten, sondern die Sprache sich selbst auch hinterfragen zu lassen und in Frage stellen zu lassen. Das heißt, überall in meinen Arbeiten kommt eben zu dieser inhaltlichen Komponente, zu diesem Anliegen, das ja auch immer da ist, eine zweite Komponente dazu, eben, dass die Sprache sich selbst auch kritisiert und dass sie verwandlungsfähig und veränderungsfähig bleibt und offen bleibt. Und ich glaube, dass also Autorinnen und Autoren auch sowas wie einen Schöpfungsprozess mit Sprache machen, also dass man eine neue Sprache auch finden kann und sogar soll, um diesen hierarchischen Strukturen entgegenzuwirken. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, diesem Hörstück nicht mit der Ratio zu folgen, sondern eher mit dem Gefühl, mit der Gefühlskapazität, mit dem Herzen oder was immer. Ich glaube, dass es wichtig ist, sich darauf einzulassen, deshalb wird es ja auch wiederholt, das ist ja Teil des Konzepts, dass es eben zweimal gebracht wird, unmittelbar hintereinander, dass sozusagen die Hörerinnen und Hörer hineinversetzt werden in eine Art Rauschzustand und dass durch diese Wiederholung vielleicht das Hörstück auch eine Art Steigerung erfahren kann, sodass man am Anfang vielleicht noch eine Abwehrreaktion entwickelt gegen die teilweise sehr massiven Geräusche und die sehr dichte Sprache, auch durch die stimmlichen Überlagerungen, dass man aber beim zweiten Hineinhören sich wirklich darauf einlassen kann. Ich glaube, dass es wichtig ist, wenn so ein Hörstück möglichst akzentuiert ausgerichtet ist, dass man bei der Kürze dieses Hörstücks auch möglichst akzentuierte szenische Abfolgen bringt oder auch akustische Eingriffe. Und deshalb spricht der Mann in diesem Text, der ist sehr negativ gezeichnet, das ist richtig, eine eher technische Sprache, unterhält sich sozusagen mit der Frau in einer technischen Sprache, was wiederum eben auf die Unmöglichkeit der eigentlichen Kommunikation hinweisen soll. Während beispielsweise das Ich im Buch nicht eindeutig ein männliches Ich ist, man kann ja davon ausgehen, dass in jedem von uns eine weibliche und eine männliche Seite angelegt ist. Nur glaube ich, dass die männliche Seite der Welt schon eher dazu neigt, die Dinge, die Lebewesen, die Natur, die Wirklichkeit überhaupt zu vereinnahmen und zu besitzen und dass die weibliche Seite wiederum eine Art Korrekturmechanismus sein soll, der heute mehr gebraucht wird denn je, nämlich aus großer Vorsicht heraus, sich den Dingen und dem Leben zu nähern. Ich fürchte auch, dass die Frauen, um sich immer mehr zu profilieren, ihre männlichen Seiten immer mehr entfalten und entwickeln. Ich glaube, dass gerade die Qualität der weiblichen Eigenschaften, und zwar weiblich jetzt nicht im engen biologischen Sinn, sondern als eine ganzheitliche Ausrichtung, ein Verständnis der Welt, ein Umgang mit der Welt wichtig wäre und dass wir im Augenblick in einer ziemlichen Identitätskrise stecken, sowohl die Männer als auch die Frauen. Der Mann tritt einen Teil seines Refugiums ab, seines Territoriums, um es ganz oberflächlich zu sagen, die Frau erobert. Das heißt, der Mann gibt nach und gibt sozusagen auch seiner weiblichen Seite eine Chance, aber ist noch nicht sattelfest, steht also sozusagen nicht gleichmäßig mit einem Bein im männlichen und mit dem anderen Bein im weiblichen Terrain. Genauso umgekehrt die Frau, sie erobert und sie entwickelt im Augenblick zu stark ihre männlichen Seiten. Das heißt, es sind beide Teile im Menschen nicht gleichermaßen angelegt und ausgeprägt. Und ich glaube, erst wenn es zu einer Harmonisierung dieser beiden Seiten kommt, werden wir lernen, überhaupt einmal mit uns selbst und damit mit der Welt an sich, weil wir haben ja alles, wir tragen ja alles, alle Wirklichkeit in uns, wirklich umgehen lernen. Ich merke nur eines, und das registriere ich also auch bei meinen Mitmenschen, dass man dazu neigt, je schlimmer die Ereignisse und die Zustände und die Szenerien auf der Welt sind, desto apathischer wird man eigentlich. Also ich registriere eine enorme Lethargie, eine Gleichgültigkeit, die vielleicht daran liegen mag, dass man einfach, dass die Probleme schon so groß geworden sind, dass man weiß, dass man mit kleinen Mechanismen diesen allumfassenden Problemen nicht mehr begegnen kann. Und ich glaube, wenn man in einer Sekunde alles Leid auf dieser Erde plötzlich vor Gesicht bekäme, dann würde man wahrscheinlich tot umfallen, wenn man es nicht ertragen könnte. Und ich glaube, das ist der Grund, warum die meisten Menschen sich eher zurückziehen und immer passiver werden. Ich glaube, dass auch durch die Medienberichterstattung, die andererseits sehr, sehr schlimm vor sich geht und alles ziemlich verzerrt und eigentlich sehr populistisch ausgerichtet ist, auf der anderen Seite aber auch der Zugang zur Welt, zu allen Teilen auf der Welt gewährleistet ist und natürlich alle Teile der Welt ausgeleuchtet werden. Andererseits ist das auch wieder ein Vereinnahmungsprozess. Also auch das ist wieder ein Zugriff auf den kleinsten, entlegensten Winkel und auf die kleinsten, entlegensten Tiere und Pflanzen und Menschen. Ich glaube, dass Empfindungsräume auf jeden Fall beengend sind. Also das merkt man ja auch an sich selbst, dass Gefühle eigentlich etwas sehr Trügerisches auch an sich haben und dass man sie auch überwinden kann. Dass man sich aber andererseits zuerst einmal darauf einlassen muss, um sie eben dann auch zu überwinden und zu transformieren und sich zu befreien. Ich glaube, dass die Befreiung überhaupt das höchste Ziel ist. Also die Freiheit wäre eigentlich das Ziel.
Petra Gangelbauer, deren erste Arbeit für das Kunstradio Sie nun gleich hören werden. Sie trägt den Titel »Faltungen, Schritte, Einschnitte oder Manifestationen einer Verletzung«. Wenn Ihnen ab circa 12 Minuten so ist, als ob Sie das schon einmal gehört hätten, haben Sie recht. Petra Gangelbauer setzt der Flüchtigkeit des Mediums Radio die unmittelbare Wiederholung ihrer Arbeit entgegen.
Leben und Erfindung. Was ich in dieser Hinsicht vermittelt bekomme, dünkt mir verloren. Was ich komisch finde und angenehm, dass ich so weit von mir entfernt bin.
Wir sind übersiedelbare Dinge, an jeder Böschung verstreutes Bewusstsein. Was die Luft durchschwirrt, entzaubert nicht notwendigerweise.
Anfänglich
was die Luft durchlöchert, erfindet, was herumliegt.
Kein Bild,
die Geschichte
noch die Vorstellung von
ist
etwas,
eine wiederholte
was sich ereignet hätte oder geschehen könnte. Was sich jedoch abzuzeichnen beginnt, ist etwas, das, obgleich wesentlich am Vordringen und Zurückweisen beteiligt, welches sich beim Erwarten der eigenen Identität einstellen, zunächst seine Namenlosigkeit, seine Abwesenheit inszeniert. Ich spreche von Rissen und Zäsuren, Verlust. Einer quasi brüchigen Identität, einer verräterischen Freiheit, einem aus dem Bild, aus der Zeit fallen, vorzeitig oder nachzeitig. Ich spreche von diesem Leben als einem Zwischenstadium, eine Art Gedächtnislosigkeit oder Leere,
Sätze und
in der vieles zugleich existent oder nicht existent,
zu können,
wie potenziell entfaltbar ist. Die regelrechte Trennung von der eigenen Geschichte will nicht gelingen. Flucht ist nur ein Spaziergang inmitten der Heimsuchung. Was verbleibt, sind Sehnsucht und Vermutung, die entrinnbaren Begleiter. Sie sprangen mit mir um,
der österreichischen Garantie
verschloss sich, als wollten sie den Tod ungerührt halten. Was verbleibt, Stille. Er und ich, Panikkunstfiguren, als wollten sie den Tod.
Eine neue Definition des Strahlenschutzgesetzes mit absolutem Minimierungsgebot für Müllverursacher. Ein künftiger Verzicht auf Grenzwerte. Ihr Vorhandensein erschwere die Kontrolle aller Stoffe, deren Gefährlichkeit unter der Grenze liegt. Eine seriöse Müllanalyse sowie eine Bestandsaufnahme der Altlasten.
Ich sehe nicht, was du siehst. Möglicherweise siehst du es selbst nicht. Meine Zeilen widerfahren wie Regale. Dazwischen denkst du. Eine mit Fugen, Denkpausen besetzte Vorstellung. Bedeutungskürzel. Beispiellos offenherziges Verzeichnis. Eine lange Berührung. Ich finde mich in deinen Gedankenserien wieder. Keine regierende Gewohnheit. Die Worte schieben sich wie Platten zwischen dich und mich.
In den Trümmern war allenthalben Panik spürbar. Panik. 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 Sie sprangen mit mir um, als wollten sie den Tod. Stille. Wir erfüllen mit großen Augen das Gesetz des Umherwanderns. Nomadenhaft. Eine Nomadisierung ist jener energetische Fluss zwischen Flieh- und Anziehungskraft. Zwischen augenscheinlichem und nicht erinnertem,
und doch instabil.
Innen und außen, zwischen den
der Rahmen
Phasen
als
des
Sujet,
Übergangs,
denke ich.
Der schimmernde Spuren
der Rand
des
als
Erinnerten
Mitte,
oder des Ersehnten
die Linie von Frage und Antwort,
Spuren eines gestenreichen
was offen
und
bleibt,
lautstarken Wanderns,
ist eine Galerie versetzter
Wanderns,
Worte,
das verloren macht.
Keine Leidenschaft jedenfalls. Weder eine der Körper, noch eine der Worte. Meine Sprache ist ruhige Distanziertheit. Ein Auflesen von Gefügen, kein Fassadenputz.
Thank you.
Das Schicksal bringt Nahaufnahmen mit sich. Als ich ihn sah, führte sein Blick weit aus dem Gesicht.
Blick und Schrift, diese Zeichen einer Abbruchlandschaft. Als sei die Welt verdreht, der Sinn verwendet, als sei die Welt ausgedünnt oder fokussiert. Blick und Schrift als Verdoppelung, die nichts als ablesbare Bruchstücke hinterlässt. Einbruch unvermittelt.
Als wollte er dem, den er darstellte, entkommen. Sein Alter widerfuhr mir. Als eine Möglichkeit zur Distanzierung.
Ein Exportverbot für den österreichischen Atommüll.
Ungerührtheit.
Das Bekenntnis zur Notwendigkeit
war keine
eines zweiten
an ihm,
Zwischenlagers.
Die ich sehen konnte.
Die Garantie der maximalen Sicherheit.
Er verbarg sein Gesicht und einen Hut.
Einbeziehung für Bürger. Die Schaffung eines Verbotsgesetzes. Ein Exportverbot für den österreichischen Atommüll. Das Bekenntnis zur Notwendigkeit eines zweiten Zwischenlagers.
Und manchmal
die Garantie der maximalen Sicherheit. Einbeziehung für Bürger, die Schaffung eines Verbotsgesetzes, ein Exportverbot für den österreichischen Atommüll, das Bekenntnis
Radikal.
Zur Notwendigkeit eines zweiten Zwischenlagers,
und ohne Gebärde.
Die Garantie der maximalen Sicherheit.
Eine Heimsuchung
Einbeziehung für Bürger,
Art.
Die Schaffung eines Verbotsgesetzes, ein Exportverbot für den österreichischen Atommüll, das Bekenntnis zur Notwendigkeit eines zweiten Zwischenlagers, die Garantie der maximalen Sicherheit. Einbeziehung für Bürger, die Schaffung eines Verbotsgesetzes, ein Exportverbot für den österreichischen Atommüll, das Bekenntnis zur Notwendigkeit des zweiten Zwischenlagers, die Garantie der maximalen Sicherheit.
Ich kenne keinen Bedürfnisraum, also Gesellschaftsraum. Vielmehr erfahre ich den Schrecken einer Spannung, das Undurchsichtige oder die schichtweise Ablagerung. Der Dschungel, den ich durchwandere, ist eine Verdunkelung. Ein Schweigeraum. Er mutet wie eine unausgesetzte Entfremdung an. Eine erstmalige Durchschreitung. Er und ich. Zwei Leben als Kunstfiguren. Überliefert wie die eigene Erinnerung. Wir umgaben einander wie Netzwerk. Umgaben einander wie Netzwerk. 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 Netzwerk.
In den Zwischenräumen schwirren die Impulse.
Netzwerk.
Wiederkehrende, tragende Pfeiler, die die Wirklichkeit in Frage stellen. Eine Regellosigkeit, eine Dynamisierung der Zwischenräume. Netzwerk. Netzwerk.
Netzwerk.
Netzwerk.
Netzwerk. Sein Gesicht fiel in die Tiefe. Stolperstein.
Eine schön gebogene Zeit.
Manchmal warf er mir flüchtige Blicke zu und verschloss sich. Das Unausgesprochene mit Stimme.
Ziel wird es sein, ein Atommüllvermeidungskonzept und Voraussetzungen für ein oder mehrere künftige Zwischenlager zu erarbeiten.
Stimme. Er durchdrang mich räumlich. Er durchdrang den
der
Raum.
Der Rest der Wörter, Weltwörter,
was verbleibt, ist ein toter Winkel.
Ausreizung.
Leerfegung. Leerfegung einer Seele. Ich stelle die dar, die ich sein möchte, und muss die sein, die ich nicht bin. Und bleibe zwanghaft unverstanden. Lichtet sich der Dschungel, so setze ich an zum Sprung und denke, es ist ratsam, weiter vorzudringen. In dieser vielgestaltigen Hitze oder Kälte,
ich bin eine
in dieser Gefahr,
etwas,
die keine Verwässerung
aller Verbindlichkeiten abspielt.
Nie bin ich dort, wo ich sein möchte. Es war eine Zeit, in der ich geheimste Plätze aufsuchte, Sätze und Gegensätze, Szenen und Stücke, um Namen, Gesichter verlassen zu können. Die regelrechte Trennung von der eigenen Geschichte will nicht gelingen. Flucht ist nur ein Spaziergang inmitten der Heimsuchung.
Ungelehrtheit, Freundin. Was verbleibt? Ohne
Gelehrte.
Stille.
Er und ich.
Ungelehrtheit.
Das Sprechen steht von einem schnellen Wechsel der Orte und des Blicks zum Vernichten des Sprechens und der Gesten. Verlangsamung.
Das Unerreichte, empfindlicher Traum oder Lichtwurf. Kein Bild für das Auge.
Leere.
Trotz all der Schärfe.
Nichts.
Leben und Erfindung. Was ich in dieser Hinsicht vermittelt bekomme, dünkt mir verloren. Was ich komisch finde und angenehm, dass ich so weit von mir entfernt bin.
Wir sind übersiedelbare Dinge. An jeder Böschung verstreutes Bewusstsein. Was die Luft durchschwirrt, entzaubert nicht notwendigerweise.
Anfänglich
was die Luft durchlöchert, erfindet, was herumliegt.
Kein Bild,
die Geschichte
noch die Vorstellung von
ist
etwas,
eine wiederholte
was sich ereignet hätte oder geschehen könnte. Was sich jedoch abzuzeichnen beginnt, ist etwas, das, obgleich wesentlich am Vordringen und Zurückweisen beteiligt, welche sich beim Erwarten der eigenen Identität einstellen, zunächst seine Namenlosigkeit, seine Abwesenheit inszeniert. Ich spreche von Rissen und Zäsuren,
Verlust.
Einer quasi brüchigen Identität, einer verräterischen Freiheit, einem aus dem Bild, aus der Zeit fallen, vorzeitig oder nachzeitig. Ich spreche von diesem Leben als einem Zwischenstadium, einer Art Gedächtnislosigkeit
eine Zeit, in der ich geheimste Plätze
oder Leere,
Sätze und Gegensätze,
in der vieles zugleich existent
um
oder nicht existent
zu können,
wie potenziell entfaltbar ist.
Die regelrechte Trennung von der eigenen Geschichte will nicht gelingen. Flucht ist nur ein Spaziergang inmitten der Heimsuchung. Was verbleibt, sind Sehnsucht und Vermutung, die entrinnbaren Begleiter.
Sie sprangen mit mir um,
als
wollten sie den Tod.
Ungelehrtheit,
was verbleibt, Stille. Er und ich,
Panikkunstfigur,
als wollten sie den Tod.
Eine neue Definition des Strahlenschutzgesetzes mit absolutem Minimierungsgebot für Müllverursacher. Ein künftiger Verzicht auf Grenzwerte. Ihr Vorhandensein erschwere die Kontrolle aller Stoffe, deren Gefährlichkeit unter der Grenze liegt. Eine seriöse Müllanalyse sowie eine Bestandsaufnahme der Altlasten.
Ich sehe nicht, was du siehst. Möglicherweise siehst du es selbst nicht. Meine Zeilen widerfahren wie Regale. Dazwischen denkst du. Eine mit Fugen, Denkpausen besetzte Vorstellung. Bedeutungskürzel. Beispiellos offenherziges Verzeichnis. Eine lange Berührung. Ich finde mich in deinen Gedankenserien wieder. Keine regierende Gewohnheit. Die Worte schieben sich wie Platten zwischen dich und mich.
Allenthalben Panik spürbar. Panik. 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 gefallen. Sie sprangen mit mir um, als wollten sie den Tod. Stille. Wir erfüllen mit großen Augen das Gesetz des Umherwanderns. Nomadenhaft. Eine Nomadisierung ist jener energetische Fluss zwischen Flieh- und Anziehungskraft. Zwischen augenscheinlichem und nicht erinnertem,
und doch instabil.
Innen und außen. Zwischen den Phasen des Übergangs,
denke ich.
Der schimmernde Spuren des Erinnerten oder des Ersehnten zurücklässt.
Die Linie von Frage und Antwort.
Spuren eines gästenreichen,
was offen
bleibt, lautstarken Wanderns.
Ist eine Galerie versetzter
Wanderns,
Worte.
Das verloren macht.
Keine Leidenschaft jedenfalls. Weder eine der Körper, noch eine der Worte. Meine Sprache ist ruhige Distanziertheit. Ein Auflesen von Gefügen, kein Fassadenputz.
Das Schicksal bringt Nahaufnahmen mit sich. Als ich ihn sah, führte sein Blick weit aus dem Gesicht.
Blick und Schrift, diese Zeichen einer Abbruchlandschaft. Als sei die Welt verdreht, der Sinn verwendet, als sei die Welt ausgedünnt oder fokussiert. Blick und Schrift als Verdoppelung, die nichts als ablesbare Bruchstücke hinterlässt. Einbruch unvermittelt.
Als wollte er dem, den er darstellte, entkommen. Sein Alter widerfuhr mir. Als eine Möglichkeit zur Distanzierung.
Ein Exportverbot für den österreichischen Atommüll.
Ungerührtheit.
Das Bekenntnis zur Notwendigkeit
war keine
eines
Stelle
zweiten Zwischenlagers.
An ihm, die ich sehen konnte.
Die Garantie der maximalen Sicherheit.
Er verbarg sein Gesicht und einen Hut.
Einbeziehung für Bürger. Die Schaffung eines Verbotsgesetzes. Ein Exportverbot für den österreichischen Atommüll. Das Bekenntnis zur Notwendigkeit eines zweiten Zwischenlagers.
Und manchmal
die Garantie der maximalen Sicherheit.
Als sei er
Einbeziehung für Bürger, die Schaffung eines Verbotsgesetzes, ein Exportverbot für den österreichischen Atommüll, das Bekenntnis
Radikal.
Zur Notwendigkeit eines zweiten Zwischenlagers,
und ohne Gewehre.
Die Garantie der maximalen Sicherheit,
eine
Einbeziehung für Bürger,
Art.
Die Schaffung eines Verbotsgesetzes, ein Exportverbot für den österreichischen Atommüll, das Bekenntnis zur Notwendigkeit eines zweiten Zwischenlagers, die Garantie der maximalen Sicherheit. Einbeziehung für Bürger, die Schaffung eines Verbotsgesetzes, ein Exportverbot für den österreichischen Atommüll, das Bekenntnis zur Notwendigkeit eines zweiten Zwischenlagers, die Garantie der maximalen Sicherheit.
Ich kenne keinen Bedürfnisraum, also Gesellschaftsraum. Vielmehr erfahre ich den Schrecken einer Spannung, das Undurchsichtige oder die schichtweise Ablagerung. Der Dschungel, den ich durchwandere, ist eine Verdunkelung. Ein Schweigeraum. Er mutet wie eine unausgesetzte Entfremdung an. Eine erstmalige Durchschreitung. Er und ich. Zwei Leben als Kunstfiguren. Überliefert wie die eigene Erinnerung. Wir umgaben einander wie Netzwerk. Umgaben einander wie Netzwerk. 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 Netzwerk.
In den Zwischenräumen schwirren die Impulse.
Netzwerk.
Wiederkehrende, tragende Pfeiler, die die Wirklichkeit in Frage stellen. Eine Regellosigkeit, eine Dynamisierung der Zwischenräume. Netzwerk. 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 Netzwerk.
Netzwerk. Sein Gesicht fiel in die Tiefe.
Eine schön gebogene Zeit.
Manchmal warf er mir flüchtige Blicke zu und verschloss sich. Das Unausgesprochene mit Stimme.
Ziel wird es sein, ein Atommüllvermeidungskonzept und Voraussetzungen für ein oder mehrere künftige Zwischenlager zu erarbeiten.
Stimme. Er durchdrang mich räumlich. Er durchdrang den
der
Raum.
Der Rest der Wörter, Weltwörter,
was verbleibt, ist ein toter Winkel.
Ausreizung.
Leerfegung. Leerfegung einer Seele. Ich stelle die dar, die ich sein möchte, und muss die sein, die ich nicht bin. Und bleibe zwanghaft unverstanden. Lichtet sich der Dschungel, so setze ich an zum Sprung und denke, es ist ratsam, weiter vorzudringen. In dieser vielgestaltigen Hitze oder Kälte.
Ich bin eine
in dieser Gefahr,
etwas,
die keine Verwässerung
aller Verbindlichkeiten abspielt.
Nie bin ich dort, wo ich sein möchte. Es war eine Zeit, in der ich geheimste Plätze aufsuchte. Sätze und Gegensätze. Szenen und Stücke, um Namen, Gesichter verlassen zu können. Die regelrechte Trennung von der eigenen Geschichte will nicht gelingen. Flucht ist nur ein Spaziergang inmitten der Heimsuchung.
Ungelehrtheit,
Freundin. Was verbleibt? Ohne Gelehrte.
Stille.
Er und ich.
Das Sprechen steht von einem schnellen Wechsel der Orte und des Blicks zum Vernichten des Sprechens und der Gesten. Verlangsamung.
Das Unerreichte, empfindlicher Traum. Oder Lichtwurf. Kein Bild für das Auge.
Leere.
Trotz all der Schärfe.
Nichts.
Das war die Erstsendung des Hörstückes Faltungen, Schritte, Einschnitte oder Manifestationen einer Verletzung von Petra Gangelbauer. Mitarbeit Reinhard Handl, Technik Ingenieur Gerhard Wieser. Sie hörten die Stimmen von Susanne Strobel und Helmut Reiter sowie die Stimme der Autorin Petra Gangelbauer, die Sie zum Abschluss der heutigen Sendung noch mit Ausschnitten aus ihrem neuesten Buch hören werden.
Es ist eigentlich so, dass es eine Parallelsituation in dem Buch Briefe ohne Gesicht und in dem Hörstück gibt, wie es überhaupt in meiner gesamten literarischen Arbeit Parallelen gibt. Im Buch entpuppen sich eben die topografischen Angaben, also die örtlichen Zuordnungen, Indien oder Neapel oder so, als Empfindungsräume. Und im Hörstück tauchen diese Empfindungsräume auch wieder auf und offenbaren sich in Form von akustischen Darstellungen, also Geräuschkulissen. Es ist so, dass in dem Hörstück gibt es also den Gegenwartsraum, den Kindheitsraum, den Jugendraum und den Erwachsenenraum. Und ich habe irgendwie versucht, adäquat zu diesen psychischen Vorgängen in diesen Räumen akustische Hintergründe zu suchen. Etwa beim Kindheitsraum, dass die Geräusche neptunisch, traumartig sind, verschwimmend, so unbewusst, wie oft Kindheitserlebnisse ausgerichtet sind. Und das Offene ist es auch gegeben bei beiden. Also es gibt sowohl im Hörstück teilweise ein Verschwimmen, etwa vom Jugendraum zum Erwachsenenraum verschwimmen dann die Geräusche, das heißt die härteren Geräusche des Jugendraums, wo also die Eingriffe und Übergriffe noch manifester sind, verschwimmen dann und stumpfen ab. Und ähnlich ist es im Buch auch nach jedem Text ein Doppelpunkt. Das heißt, ich versuche, meine Texte immer irgendwie offen zu halten, als offenes System. Ich habe eine Metaebene eingezogen, das heißt, ich unterhalte mich während des Hörstücks mit der Figur, mit der weiblichen Gestalt in dem Hörstück. Ich spreche zu ihr, ich spreche dabei auch über den Schreib- und Denkprozess zugleich. Und es ist auch wieder Parallelismus zur Prosa. Auch dort ist eine Metaebene eingezogen, das heißt, dass ich das versucht eben dieser Frau, die überall auftaucht und wieder verschwindet, zu folgen und sie zu fassen, zu erfassen, verwandelt sich zeitweilig auch wieder in die Autorin. Also einmal heißt es beispielsweise, wer war sie oder immer bin ich es. Also der Abtausch von dieser weiblichen Gestalt mit der Autorin. Es freut mich, dass ich für mich den Raum des experimentellen Radios jetzt auch erschließen konnte mit diesem ersten Hörstück. Und da ich überhaupt dazu neige, Grenzen sprengen zu wollen in allem, was ich tue, freut es mich, dass ich es jetzt einen neuen Raum zumindest einmal betreten habe, um ihn dann vielleicht weiterzuentwickeln, zu entfalten und vielleicht auch zu sprengen. Mein Anliegen wird immer mehr auch die äußere und innere Befindlichkeit unserer Wirklichkeit zu spiegeln. Das heißt, ich werde, glaube ich, zumindest auch was meine neuen Gedichte angeht und die Arbeit im Augenblick gerade an einem neuen Gedichtzyklus, politischer, würde ich sagen, im weitesten Sinn politischer. Das heißt, ich komme nicht mehr umhin, meinen Schreibraum, der ja auch wieder ein Erfahrungs-, ein Empfindungsraum ist, von diesen äußeren Einwirkungen zu trennen, von diesen Verletzungen von außen, von dieser schrecklichen Befindlichkeit, die uns alle umgibt, die wir mitgestalten, deren Opfer und Täter wir sind, etwa eben was die gesamte ökologische Katastrophe angeht oder auch die politischen Verhältnisse, die wir alle selbst mitbasteln, schon seit langer Zeit. Und diese Dinge, diese schrecklichen Szenarien spiegeln sich jetzt auch immer mehr in meinen Texten und ich möchte irgendwie versuchen, meine experimentelle Sprache zu verqueren mit diesen konkreten politischen Anliegen.
Hören Sie nun in den nächsten Minuten noch die Autorin Petra Gangelbauer aus ihrem neuesten Buch lesend. Briefe ohne Gesicht heißt der Prosaband, der im Wiener Frauenverlag erschienen ist.
Endlos nichts. Japanischer Garten, Nähe zu San Francisco. Barfuß lief sie über Gras. Ich rief ihr zu, entblättern Sie sich. Sie antwortete, alles in allem bin ich bedeutungslos. Ich rief, ich möchte Sie durchqueren. Sie sagte, ich bin nur zufällig und so gedacht wie das Zusammenhalten von Tinte und Papier. Ich glaubte ihr nicht. Ich rief, ich möchte Sie entziffern. Sie antwortete kühl, es bleibt nichts. Ich schrie, entblättern Sie sich endlich. Sie antwortete, ich bleibe nicht. Ich schwieg. Sie trat zum Brunnen und wusch sich. Ich rief, bleiben Sie. Dicht neben dem Brunnen lag ein aufgeweichtes Blatt Papier, unbeschrieben. Von der Gabe der Durchlässigkeit. Neapel. In dem Raum, den ich bewohnte, umgab mich ein Gewimmel von Frauen. Ihr Schweigen, die Stimmen der Wände machten mir Angst. Dabei sah ich durch das Fenster auf das Meer hinaus. Eine große Dunkelheit. Sie schritt sicher auf die Wellen zu. Dabei stellte ich mir vor, wie ihr Gesicht gefährlich wurde. Ihr Rücken war von schöner Verwachsenheit. Von dort fiel mein Blick auf die durchfeuchteten Felder. Als sie mit dem Meer ging, war ich nicht mehr imstande, diese Örtlichkeit zu verlassen, diese Unaufhörlichkeit. Eines bleibt, Stille, Tag und Nacht gleiche. Südschweden unter einer Birke. Plötzlich stand sie auf. Sie sagte, wie sie mich beobachten, zeigt, wie abwesend sie sind. Sie ging. Versehentlich rief ich sie zurück. Sie sagte, wenn sie mich nicht verstehen, hinterlasse ich Narben in ihnen. Ich ließ sie gehen und den Anblick auf sich beruhen. Als sie schließlich die Größe eines Punktes hatte, dachte ich. Sie gibt das Zeichen zum Ziel. Java Gunung Merapi. Oben befand sich dasjenige, das einem rät, den Abstieg zu wagen. Als ich sie erreichte, sagte ich, ich möchte bei Ihnen bleiben. Sie antwortete, ich verstelle Ihnen die Sicht. Ohne Sichtverhältnisse ist der Abstieg unmöglich. Ich erwiderte, ich habe mein Ziel erreicht. Sie sagte, ich bin nicht, was Sie suchen. Ich bin etwas Mittleres, Behelf und Beginn. Ich bin Raum, der erst mit Leben gefüllt werden muss. Ich fragte, wo liegt mein Ziel? Sie erwiderte, suchen Sie den Ort, an dem nichts hinzugefügt und nichts entzogen werden muss. Damals weinte ich. Stimmen der Freiheit. Bretagne. Dieser Morgen war mit Reif bedeckt. Das Weiß der Birken blieb wenig leserlich. In ihrem Garten sah ich ungestörten Blühen zu. Das Haus inmitten war von Eleganz, ein verlassener Ort aus artigem Weiß. Als sie davor stand, wurde sie immer unauffälliger. Sie verlor Farbe. Sie pflanzte sich langsam in das Gemäuer ein. Ich versuchte, mein Einverständnis mit ihr zu finden. Ihre 16. verrückte Botschaft. Schweiz, Winter in den Bergen. Ein Schneefall. Ich drückte mein Gesicht gegen die Fensterscheibe, um bewusstlos zu werden. Während dieser Zeit wollte sich etwas ereignen. Sie flog ans Fenster. Ungeduldig klopfte ich gegen die Scheibe. Da rief sie, ich werde ihre Begierde nicht belangen. Ich fasste mich und trat ins Freie. Sie schwebte über der weißen Erde, dabei betrachtete sie mich wie einen Fremden. Ich ging um ihren Körper herum. Er hätte für immer aufhören können, doch keine Anzeichen boten sich an. Sie schien nicht bereit, aus meiner Geschichte zu verschwinden.
Im Kunstradio hörten Sie heute ein Radiostück sowie Prosa von Petra Gangelbauer. Das Gespräch mit der Autorin führte Petra Rosa von Süß. Heute in einer Woche im Kunstradio: Radiokunst des mexikanischen Autors Guillermo Gómez Peña.